Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Zollcast Folge 159. Bodenfunktionen. Viel weiß ich ja nicht über unsere Gesetze. Dafür gibt's ja auch Expertinnen und Experten. Ich glaube, die haben alle Jura studiert. Aus meiner persönlichen Arbeit weiß ich aber, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland ein Bodenschutzrecht haben. Und dieses Bodenschutzrecht setzt sich sehr detailliert mit dem Schutz von Böden auseinander und definiert dabei wirklich hohe Standards, die an den Schutz unserer heimischen Böden angesetzt werden. Wir werden uns heute mit dem Rechtsbegriff der Bodenfunktionen auseinandersetzen und dabei mal lernen, welche Funktionen einem Boden im juristischen Sinne zugesprochen werden. Und jetzt mal keine Sorge, das wird keine trockene Jura-Vorlesung, sondern wir werden die Bodenfunktionen wie immer vor einem naturwissenschaftlichen Hintergrund besprechen. Aber lasst uns gleich mal zu Beginn klären, wo die Bodenfunktionen eigentlich definiert werden. Die stehen nämlich in § 2 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten, kurz Bundesbodenschutzgesetz. Der § 2 befasst sich nur mit Begriffsdefinitionen und definiert unter anderem auch den Begriff des Bodens. Wenn ihr aber eine viel umfangreichere und schönere Definition hören wollt, dann hört doch lieber nochmal in Folge 1 des Zollcast rein. Da habe ich eine viel schönere Definition für euch bereitgestellt. Wie dem auch sei, in Absatz 2 geht es dann endlich zur Sache und das Gesetz definiert drei Gruppen an Bodenfunktionen. Die natürlichen Bodenfunktionen, die Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und die Nutzungsfunktion. Diese Gruppen werden wir uns an der Stelle mal genauer anschauen. Die erste Gruppe sind die natürlichen Bodenfunktionen. Dahinter stecken drei Rollen, die sich im Alltag aber oft überlagern und in der Regel auch gemeinschaftlich auftreten. Erstens die Lebensgrundlage und der Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Wenn man jetzt mal naiv an diese Bodenfunktion rangeht, dann könnte man einfach verschiedene Böden miteinander vergleichen und mal jeweils sehen, wie viele Arten im jeweiligen Boden vorkommen und dann auf dieser Grundlage einfach mal abschätzen, welcher der beiden Böden die Lebensraumfunktion besser erfüllt. Das ist aber nicht im Sinne des Gesetzes und schon gar nicht im Sinne des naturwissenschaftlichen Sachverstands. Grundsätzlich erfüllt jeder Boden eine wichtige Funktion als Lebensraum. Auch ein Trockenstandort, ein Stauwasserboden oder ein stark versauerter Waldboden ist ein Habitat für einzigartige Organismen und dient dann auch als Kulisse für Wechselwirkungen zwischen diesen Organismen. Genau aus dem Grund muss der Boden als Habitat erhalten bleiben oder, falls das nicht möglich ist, wiederhergestellt werden. Zweitens, Bestandteil des Naturhaushalts. Der Boden ist sozusagen die Haustechnik der Landschaft. Der nimmt Niederschlag auf, speichert ihn, gibt ihn verzögert an Bäche und Grundwasser ab, dämpft Temperaturspitzen und puffert Nährstoffschwankungen. Ohne diese Puffer- und Speicherleistung hätten wir nach dem Schauer Hochwasser und kurz darauf knochentrockene Bäche. Wer schon mal gesehen hat, wie ein intakter Acker das Wasser schluckt, während der versiegelte Parkplatz daneben sofort abläuft, der hat diese Funktion theoretisch im Zeitraffer beobachtet. Drittens, Filter, Puffer und Umwandlungsmedium. Böden halten Stoffe zurück, sie binden sie an die Oberflächen von Bodenmineralen und organischer Bodensubstanz, bauen sie ab oder wandeln sie in andere Stoffe um. Ein Teil davon geschieht auf physikalisch-chemischem Wege, Stichwort Sorption, und ein anderer Teil funktioniert biologisch, Stichwort Mikrobenstoffwechsel. So wird zum Beispiel Nitrat unter Sauerstoffmangel zu Lachgas und Stickstoff umgebaut. Das ist ein Prozess, den wir als Denitrifikation bezeichnen. Organische Reststoffe werden zu Humus und Metalle werden, je nach pH-Wert und Redoxbedingungen, mobil oder immobil. Diese Funktion schützt also unser Grundwasser und damit am Ende das, was aus dem Wasser ankommt. Man kann sich diese drei natürlichen Bodenfunktionen wie einen kleinen Chor denken. Mal singt die eine Stimme etwas lauter, mal die andere. Zusammen tragen sie aber den gesamten Chor, das ist unsere Landschaft. Ihnen allen gemein ist aber, dass sie die Eigenschaften der Böden aus einer ökologischen Perspektive beschreiben. Die zweite große Gruppe der Bodenfunktionen ist die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Bei dieser Bodenfunktion müssen wir jetzt mal ganz sauber unterscheiden zwischen der Funktion als Archiv der Natur- und der Kulturgeschichte. Let's go! Naturgeschichte wird in Böden gespeichert. Untersucht man zum Beispiel den Torfkörper eines Moores, so arbeitet man mit einem jahrtausendealten Kohlenstoffspeicher, in dem zum Beispiel auch Pollen als Zeugnisse früherer Vegetation enthalten sein können. Auch Paläoböden, also reliktische Böden aus anderen Erdzeitaltern, die sich oft als Schicht unter unseren modernen Böden erhalten haben, sind ein gutes Beispiel für die naturgeschichtliche Archivfunktion. Kulturgeschichtlich sind Böden immer dann relevant, wenn sie Informationen zur Kultur der Menschen enthalten. Das ist also eine Betrachtung, bei der wir Menschen und unsere Geschichte im Vordergrund stehen. Klassischerweise sind das archäologische Funde, die sich in Böden erhalten haben, aber auch so Relikte wie Wölbäcker, Bombentrichter oder Hohlwege. Böden konservieren also als Archive sowohl naturgeschichtliche als auch kulturgeschichtliche Informationen und sind auch aus diesem Grund schützenswert. Kommen wir nun zur dritten und letzten Gruppe, die Nutzungsfunktionen. So ehrlich müssen wir an der Stelle mal sein. Boden ist auch eine Ressource und ein Standort für vieles, was nur wir Menschen tun. Das Gesetz kennt hier mehrere Rollen. Zum Beispiel die Rolle als Rohstofflagerstätte für Sand, Kies, Ton oder Torf oder andere Rohstoffe. Er kennt auch die Rolle als Fläche für Siedlung und Erholung. Das reicht vom Wohngebiet bis zum Sportplatz. Die Rolle als Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, also Felder, Wiesen und Wälder. Und die Rolle als Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzung, also zum Beispiel Verkehr, Versorgung und Entsorgung. An der Stelle wird mal so eine Abwägung sichtbar. Jede Nutzung nimmt gewisse Bodenfunktionen in Anspruch und kann andere einschränken. Versiegelung ermöglicht zum Beispiel Wohnen oder Gewerbe, aber die verhindert Infiltration und Lebensraum. Das Gesetz sagt deshalb nicht, Nutzung ist schlecht, sondern nur, Nutzung ist abzuwägen. Und die natürlichen Funktionen stehen im Zentrum des Schutzgedankens. Auch diese Abwägung steht im Zentrum eines jeden Genehmigungsprozesses. Wenn irgendwo in Deutschland gebaut wird, werden in Form einer Bestandsaufnahme die Bodenfunktionen aufgenommen und die Veränderungen dieser Funktionen durch den Bauprozess bewertet. Solche Abwägungsprozesse sind oft auch mit einer Beteiligung der Öffentlichkeit, also mit euch verbunden, wie ich schon in Folge 41 des Zollcasts erklärt habe. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bundesrepublik Deutschland bei rund 50 Hektar pro Tag. Diese Zahl weist zumindest das Umweltbundesamt aus. Zugegebenermaßen, die Zahl ist auch in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die macht uns aber auch mal wieder deutlich, dass es nicht nur gesetzliche Vorgaben zu den Funktionen unserer Böden geben muss, sondern dass wir auch über die Okkupation unserer Böden immer weiter streiten und ringen müssen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick gewonnen in die Bodenfunktionen und könnt die natürlichen Bodenfunktionen, die Archivfunktionen und die Nutzungsfunktionen unserer Böden ein bisschen besser verstehen. Bis ihr den Paragraph 2 des Bundesbodenschutzgesetzes auswendig gelernt habt, haben wir bestimmt schon eine neue Folge für euch in den Feed gepackt. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.